The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Keumann.
Schönen Mittwochabend hier zu einer neuen Ausgabe des Ego FM Talk Radios bei Ego FM. Thematisch geht's heute ein kleines bisschen auf eine malerische griechische Insel im Mittelmeer, Lesbos. Seit 2015 ist sie allerdings auch Schauplatz großen menschlichen Leids. In dem für knapp 3000 Menschen konzipierten Flüchtlingslager Moria lebten zeitweilig über 20.000 Menschen. Vor bald 5 Jahren kam es dann zum Großbrand. Das Lager wurde vollständig zerstört und mein heutiger Gast wohnte dort tatsächlich 5 Jahre lang auf der Insel. Als freie Journalistin berichtete sie unter anderem für Zeit Online, Taz und auch Süddeutsche Zeitung. Und während in der Zwischenzeit andere Krisenherde auf der Welt in den Fokus rückten und es auch still wurde um die Geflüchteten auf Lesbos, blieb sie dort. In ihrem Buch Die Insel berichtet sie einige Zeit später vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Und ich freue mich heute sehr, auch von diesen Geschichten zu hören. Franziska Grillmeier ist heute mein Gast. Grüß dich, hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Franziska, du bist in München geboren, im Umland, kann man sagen. Also Speckgürtel, sagt man, glaube ich, dazu auch. Magst du uns ganz kurz mal erzählen, wie du damals deine Kindheit verbracht hast dort im Speckgürtel von München?
Also ich bin tatsächlich in München geboren und in Harlaching aufgewachsen, also im Münchner Süden sozusagen. Und meine Eltern sind dann irgendwann rausgezogen aufs Land. Mhm. Und und da bin ich dann auch auf die Schule gegangen. Relativ schnell habe ich dann aber gemerkt, dass ich gerne reise, dass ich gerne unterwegs bin und dass ich vor allem Züge liebe und die gab es nicht auf dem Land. Und
oder nur einmal da war am Tag dann, wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich haben wir gar keinen Zug. Also es fährt ein Bus, ein Linienbus. Und deswegen war dann der Münchner Hauptbahnhof irgendwann attraktiver im Sinne von, dass man da wegfahren konnte und dann in Richtung Italien und andere Orte. Und das ging dann relativ schnell in meiner Jugend.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie du als Kind die Welt schon wahrgenommen hast? War dir da schon relativ früh bewusst, dass da nicht alles stimmt, was auf diesem Planeten so passiert?
Also ich hatte totales Glück in meiner Kindheit, dass ich sehr viel entdecken konnte, dass ich sehr naturverbunden, das habe ich aber erst später festgestellt. Ich dachte immer, ich muss auch in die Stadt und in der Stadt leben und wahrscheinlich endet man sonst auch nicht auf einer Insel. Mhm. So lange, wenn man eigentlich eher ja die Geräusche der Stadt um sich herum braucht. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es verschiedene Welten gibt, die nebeneinander existieren und dass auch wenn es sehr ruhig ist, das kein Zeichen dafür ist, ja, dass es allen gut geht. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo man ganz schnell dann merkt, hey, ich will eigentlich diesen Teppich hochheben und gucken, was drunter liegt. Und das ging dann vor allem beim Reisen.
Mhm. Du hast mal gesagt, die große Freiheit, die du hattest, aufzuwachsen, das zu werden, was du willst, die wurde immer ganz stark auch von deiner Familie unterstützt und auch geprägt. Welche Vorstellung hattest du denn als Kind von deinem Leben? Hattest du da schon irgendwie eine zukunftsweisende Vision irgendwie für dich?
Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, eine Familie zu haben, die einfach gesagt hat, mach, ja, du hast diese Freiheit und auch dieses Privileg, ja, zum Beispiel diesen Pass zu nutzen. Und damit kommt ja auch die Verantwortung, ja, hinzugucken, hinzusehen, was andere Menschen in ihren Lebenslinien umtreibt. Und auch eine sehr interessierte Familie generell, auch was die Welt angeht. Und das war dann etwas, wo ich recht schnell gemerkt habe, ja, das Schreiben ist mir da immer mit reingeflossen. Also ich hatte einen Großvater, der saß immer im Keller und hat auf der Schreibmaschine noch getippt. Und das hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Und ich habe dann auch eine Schreibmaschine mal geschenkt bekommen und saß dann da eigentlich mit dieser, völlig veralteten Vorstellungen vom Schreiben und dieses romantische Bild, wo ich jetzt auch schmunzeln muss und denken muss, Gottes Willen.
Ich habe meine ganze Kerze dazwischen.
Genau, ja, meine Familie eigentlich total genervt mit diesen Geräuschen. Aber es ist, man merkt dann schon, ja, das ist was einen antreibt und auch viele, viele Reisegeschichten auch, zum Beispiel auch von Frauen aus den 60ern und 70ern, wo das eben nicht so einfach war, in einen Zug zu steigen. Das hat mich wahnsinnig interessiert und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören, eigentlich da hinzugucken.
Dein Großvater hast du gerade angesprochen, der hat auch tatsächlich einen großen Teil dazu beigetragen und dich, glaube ich, auch sehr geprägt für dein Leben, oder hast du mal erzählt?
Ja, er hat immer viel Zeitung gelesen. Ja, und war ein sehr ruhiger Mensch und sehr lieber Mensch und ja.
Mhm. Warum tun wir, was wir tun? Wie entstehen Konflikte und in welcher Welt leben wir eigentlich? Stimmt es, dass du dir diese Fragen als Kind tatsächlich auch dann schon gestellt hast?
Als Kind weiß ich gar nicht, ob man das dann so wahrnimmt. Das kam dann eigentlich eher durch die Bewegung, durch das Ausbrechen aus den eigenen Privilegien und auch durch das Studium, durch 2014 auch, als ich mal in Italien war. Das war also sozusagen noch ein Jahr, bevor man von der ganz großen Bewegung 2015 sprach, als viele, vor allem syrische Geflüchtete, dann in Europa ankamen. Da war ich mit einem Freund unterwegs und wir waren in Italien, im Süden und da fragte mich mal ein Mann aus Somalia, lebst du dein Leben oder lebt dein Leben dich? Also kannst du eigentlich entscheiden? Du kannst ja hier jetzt gerade entscheiden, hier in Italien zu sein. Ich konnte es nur ein Stück weit entscheiden. Ich kann immer nur ein Stück weit entscheiden, wie es weitergeht. Und dieses gelebt werden durch den Einfluss von anderen, auch gerade wenn man auf der Flucht ist und seinen Pass abgeben muss, dann wird man durchsichtig irgendwie, ja, ständig befragbar, ständig zu einem Objekt, Ausstellungsstück von verschiedenen Projektionen, ob politisch, ob das jetzt auch eine Journalistin ist, die vor dir sitzt oder ein Polizist, oder ständig wird man zu so einem Fragebogen, muss Auskunft geben und hängt von den Entscheidungen von anderen ab. Und das ist natürlich in meinem Fall nicht so, ja. Also nicht in dem Ausmaß. Und ich glaube, das ist mir dann vor allem durch diese Reise sehr schnell bewusst geworden, aber auch natürlich schon davor. In einzelnen Fällen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich war als Kind schon im totalen Widerstand zu allem. Also genau, da war ich Kind. Ja.
Ich dachte mir, durchs viele Lesen hast du dir vielleicht und auch durch die Zeitungen von Opa da schon so eine gewisse Weltsicht erobert als Kind. Also meine Vermutung.
Ja, vielleicht auch, wenn ich mehr drüber nachdenke, genau, welche Kinderbücher einen prägen. Und
Petersen und Findus?
Ja, das auch, genau. Ich weiß nicht, wie da die Gerechtigkeitsvorstellung ist, aber ich glaube, das ist eine schöne Welt. Genau, da kann ich auch nochmal sagen, also das Lesen war natürlich auch, das war auch durch meine Familie geprägt, weil sie immer auch viel vorgelesen haben und das war auch immer schön. Genau, und man lebt ja dann auch in den Büchern und kann sich da ein bisschen zurückziehen. Mhm.
Du hast gerade gesagt, du warst relativ früh Fan vom Reisen quasi. Mit 16 hast du deine erste große Reise allein unternommen. Du bist nämlich ausgezogen von daheim und bist nach England gegangen. Wie hat sich das damals für dich angefühlt?
Ja, also ich glaube, das ist ja auch was man nur dann machen kann, eben wenn man die Freiheit hat, ja, aufzubrechen und nochmal in ein anderes Schulsystem zu kommen. Und das war dann schon was, was ich eigentlich dadurch gemerkt habe, ist, wenn man anfängt, seine eigenen Entscheidungen für sein Leben zu treffen und dass man eben nicht mehr jetzt da in die Schule gehen muss, irgendwie im Nachbardorf und so weiter, wo einem, weiß ich nicht, der Lehrer sagt, was man machen soll und so. Und da hat man ja dann immer so eine gewisse Lethargie auch oder auch diese pubertären Widerstand, der da kommt. Und dann auf einmal selbst eine Entscheidung zu treffen, wo man sagt, ja, das habe ich jetzt aber mir eingebracht. Und jetzt habe ich auch mit diesen Konsequenzen nicht nur zu leben, sondern im Gegenteil, das ist jetzt eine richtige Chance. Mhm. Und dann fängt man auch ganz anders an, auf das Leben zu gucken und auf die eigenen Entscheidungen, weil das hat ja niemand jetzt einem da hingeprügelt, sondern hat es ja selber gemacht. Und das, diese Chance dann auch zu nutzen, das war ein anderes Gefühl. Mhm. Ja. Also da aufzubrechen, diese Freiheit zu nutzen und nochmal dieses Privileg auch, das kommt auch mit einer anderen Verantwortung, wo man dann sagt, ja, genau, muss ich mich jetzt gegen jemanden stemmen, sondern versucht es gut zu machen. Mhm.
Und dann könnte man meinen, hast du dich irgendwo in einer anderen Stadt niedergelassen und hast dich da auf dein Leben konzentriert. Ganz im Gegenteil, du bist weitergereist nach dem Abitur und nach dem Studium. Unter anderem in Länder wie die Türkei, Nordafrika, Israel. Teilweise 9 Monate am Stück warst du da unterwegs. Und es war dir damals auch schon wichtig, Lebenslinien einzelner Menschen zu verfolgen. Das hast du ja als Kind auch schon so ein bisschen gehabt, dich dafür zu interessieren. Auf eine Geschichte, auf die du bis heute ziemlich stolz bist, habe ich gelesen, ist die von Ahmad und Noam, die du kennengelernt hast. Vielleicht kannst du uns davon mal kurz erzählen, die fand ich nämlich sehr, sehr schön.
Ja, das ist tatsächlich schon einige Zeit her. Das war eine Geschichte, die habe ich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung recherchiert. Ich müsste gerade selber nochmal nachschauen, wann das war, 2019, glaube ich. Und das war ein leukämiekranker Junge, der in palästinensischen Gebieten gelebt hat, jede Woche einmal abgeholt wurde von Noam, einem Klempner auch aus Israel, von der israelischen Seite, einem irakischen Juden. Und die zwei standen ganz lange im Stau zusammen, um zu diesem Krankenhaus zu kommen, um die Behandlung von Ahmad zu gewährleisten, weil er alleine nicht über diesen Checkpoint konnte. Er brauchte immer eine Begleitung. Ich habe zu dem Zeitpunkt viel recherchiert zum Gesundheitssystem, zum Zugang von Menschen zum Gesundheitssystem in Israel und Palästina. Und das war dann eine dieser Geschichten, die eben diese Freundschaft und diese Verbindung zwischen sehr ungleichen Menschen, also der eine war in seinen 20ern, der andere in seinen 70ern, wie das zusammenwirkte. Mhm. Und wie das eigentlich immer die Geschichten sind, die durchbrechen, die von dem echten Alltag erzählen, jenseits der Schlagzeilen und der Politik.
Auf so eine Geschichte überhaupt mal zu kommen, ist ja schon pures Glück eigentlich, oder?
Ich glaube, sowas passiert. Ich war längere Zeit in Jerusalem, davor auch, und habe eigentlich gar nichts geschrieben. Ich habe einfach wie so einen Schwamm aufgesaugt, was dieser Ort mir gegeben hat und die Menschen, die ich treffen durfte. Und das ist generell so, wie ich ein bisschen arbeite, dass ich erstmal mich oft irgendwo an der Ecke setze und warte, was passiert, oder die Eindrücke wirken lasse. Und ganz oft kommt dann so auf einen zu, was einen auch bewegt oder welche Geschichte man selbst auch vielleicht gut aufschreiben kann. Mhm. Ja? Weil da kommt ja auch die Verantwortung mit, dass man dem gerecht wird. Mhm. Was nicht immer. Ja.
Was nicht immer funktioniert
und passiert. Genau, aber das ist natürlich dadurch, dass man, also für mich ist es ganz wichtig, Ruhe da reinzubringen und Menschen über einen längeren Zeitraum auch begleiten zu können und auch mal einfach nur da zu sitzen und auch Stille auszuhalten. Und dann meistens sieht man dann so dazwischen die Menschen, eben wie diese zwei. Mhm.
Stimmt es denn, dass du dem Journalismus trotzdem eigentlich erstmal recht kritisch gegenübergestanden bist, bevor es für dich so richtig losging beruflich?
Ja, tatsächlich hatte ich mich auch in meinem Studium viel mit der Fotografie auseinandergesetzt, also vor allem Fotografie in Kriegs- und Krisengebieten, und habe da dann immer dieses Dreieck beobachtet, so wer ist die fotografierte Person, wer ist die der Journalist, die Journalistin, die dieses Foto aufnimmt, oder der Fotograf, und an wen geht es dann? Mhm. Ja, also schauen wir uns jetzt, ich war zum Beispiel mal in Paris in der Galerie, und da gab es Bilder von Kriegs- und Krisengebieten, vor allem aus Ostafrika, und Leute standen da irgendwie davor mit so einem Rotweinglas und sahen sich die Bilder an. Das ist etwas, was in einem schon so einen Bruch hervorruft, wo man einfach sagt, ja, aber da sind wir auch schon ein Stück weiter gekommen, hoffe ich, so dass wir internationaler werden, dass wir mehrere Stimmen einbinden, dass wir Brücken schließen, weil es braucht doch immer den Blick von außen. Also es braucht auch, ich sag jetzt mal, die deutsche Journalistin, die aber dann vielleicht auch viel mehr mit einem lokalen Fotografen oder Fotografin zusammenarbeiten kann, ne? Und auch andersrum, ne? Dass man diese Brücken schlägt. Und das war mir anfangs immer so ein Rätsel. Wie schafft man das? Genau. Und ich glaube, deswegen war ich da kritischer.
Mhm. Es gibt ja verschiedene Wege zum Journalismus. Deiner ist es, das hast du auch vorhin kurz angesprochen, einzutauchen in das Leben anderer Menschen, dich nicht gleich wieder zu verabschieden, sondern einfach mal dran zu bleiben, ganz intensive Begegnungen zu haben, die nötige Distanz gleichzeitig zu wahren, ist aber dann wahrscheinlich auch etwas schwierig, oder? Wie ist das?
Ja, natürlich ist das eine Frage, die auch im Journalismus eine große Rolle spielt und die auch sehr wichtig ist, um eine Professionalität zu wahren. Also es ist mir sehr wichtig, dass wenn ich auf Menschen treffe, dass sie gleich wissen, wen sie vor sich haben, und dass ich als Journalistin arbeite und dass wir auch einen Rahmen haben, in dem sie genau wissen, okay, das wird jetzt aufgenommen, oder das ist jetzt sozusagen
das Vorgespräch
oder also genau, es gibt dann so gewisse Regeln, die auch ganz wichtig sind für einen selbst, ne? Um auch zu wissen, was kann ich später verwenden und was nicht. Aber natürlich ist es so, dass einem viele, wir haben es jetzt vorher schon genannt, Lebenslinien, aber Menschen und deren Fragen, aber auch deren Lebensweise hängen bleiben und wo man auch ein Stück weit dann zusammengeht. Meistens aber erst, nachdem die Geschichte abgeschlossen ist.
Mhm. 2017 bist du zum ersten Mal auf der griechischen Insel Lesbos angekommen, die ja in der sogenannten Flüchtlingskrise jedem ein Begriff wurde. Wie kam es denn damals zu dieser Reise und wie hast du damals den Ort für dich 2017 erlebt?
Tatsächlich war ich 2017 zum ersten Mal dort, weil eine sehr gute Freundin von mir da war, Amita, die hat für eine NGO dort gearbeitet, für eine Nichtregierungsorganisation, und wir hatten zusammen in London studiert, beziehungsweise zusammen gewohnt, und sie ist dann eigentlich kurz nach der Krise 2015, die sich ja dann noch weiterzog, 2016 dorthin gezogen, und das war dann allerhöchste Eisenbahn, dass ich sie mal besuche, weil wir waren ganz viel in Kontakt, wir haben viel auch miteinander gesprochen in der Zeit. Deswegen bin ich da zum ersten Mal dann gelandet und habe dann auch damals für die FAZ online, glaube ich, war das sogar noch, ja, einen kleinen Bericht geschrieben. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, aber da war mir dann klar, ich bin dann kurz danach nach Tunesien gegangen, auch mit einem Freund zusammen. Wir sind zusammengereist, Vincent, ein Fotograf, mit dem ich viel bis heute arbeite. Und wir haben dann beide gesagt so, Gott, hier können wir ja nie leben. Ne? Mhm.
Also, habt ihr wirklich?
Ja, es war
weil,
so.
Weil, wieso?
Ja, zu dem Zeitpunkt war die Situation einfach extrem angespannt. Die Leute saßen auf dem Safo Square, das ist der Hauptplatz von Mytilini, von der Hafenstadt. Zum Teil ganz viele Frauen, die in Hungerstreik gegangen sind, wegen der Bedingungen in Moria. Es war bitterkalt, weil jetzt gerade zu dieser Zeit, so im November, Dezember, da wird es auf der Insel extrem nass kalt. Mhm. Also wenn es da so 10 Grad hat, da, das bleibt in den Knochen so richtig. Und wir saßen dann da immer mit so ganz dicken Decken und in der Küche von Amita und haben geschrieben und gleichzeitig diese ganzen Eindrücke versucht zu verarbeiten von diesem Camp, wo die Menschen einfach überhaupt gar nichts an Infrastruktur hatten, mhm, die sie hätte wärmen können oder einfach auch normal atmen lassen. Also das ging ja wirklich dort auch ums Überleben. Und das war dann so ein Ort oder so ein Gefühl, wo man sagt, okay, man braucht die Distanz, um das dann auch aufzuschreiben. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, ich bin dann ein Jahr später ja zurückgekommen und auch nur für eine Reportage eigentlich für 2 Wochen in eine kleine Wohnung. Und da dann aber war die Situation eine andere. Also es ist verrückt, wie das Leben manchmal spielt, ne, wo man dann auf einmal bleibt.
Ja. Du bist dann geblieben 5 Jahre.
Genau, ich habe gesagt, okay, ich bin viel unterwegs gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt dann, wie gesagt, viel zwischen in Jerusalem, dann mal in Tunesien und so weiter. Und dann hat das so gut getan, so einen Ort zu haben, wo man einen Fokus hat. Und ich dachte mir, okay, ich schaue mir das jetzt mal einen Winter lang an und kann die Menschen eventuell begleiten. Und aus diesem Winter wurden dann 5. Das war aber nie geplant.
Hättest nicht gedacht? Nee, okay. Nee. Das Lager Moria auf Lesbos war ursprünglich für 3000 Menschen konzipiert. Zeitweise haben wir hier über die Medien erfahren, lebten dann da über 20.000 Menschen. Was war das für dich für so ein Gefühl, da quasi diese Situation hautnah mitzuerleben damals?
Also ich bin damals noch viel mit dem Bus hochgefahren. Ich weiß, es ging damals noch. Das war so ein Bus, der hielt dann am Hafenplatz und da stieg man ein und die Landschaft veränderte sich mit jedem Meter. Mhm. Also man hatte so das Gefühl, dass wirklich aus der Landschaft selbst auch die Farbe entwich und der Geruch auch zunahm. Das spürte man dann schon, wenn man, umso näher man nach Moria kam, da wurde einfach ein enormer Geräuschpegel und es lag immer so ein Dampf in der Luft durch das Kochen, aber auch durch das Feuer, was die Leute machen mussten, um zum Teil zu kochen, aber auch um sich zu wärmen oder mal eine Milchflasche aufzubauen. Das war so eine wabernde kleine Stadt inmitten von Olivenhain. Vor allem, ich hatte immer das Gefühl, eigentlich in die Privatsphäre von Menschen einzudringen, obwohl sie gar keine hatten. Mhm. Und das war eigentlich so dieses Hauptdilemma, dass man ja Menschen nicht beobachten will oder ihnen das Gefühl gibt, dass sie an so einem Ausstellungsort leben. Und es war aber so eine Bühne des absoluten Versagens der Europäischen Union, wenn es um Grundrechts- und Menschenrechtsfragen und auch völkerrechtlichen Fragen ging. Man hat dort einen Ort geschaffen, an dem Menschen einfach sich selbst überlassen wurden. Und wenn man dann dort so durchstarkst und irgendwie mit so einem Block und Papier in der Hand versucht, diese Situation aufzuschreiben, kommt man sich ganz oft einfach wahnsinnig nutzlos vor. Mhm. Ja, und das ist man ja dann auch für die Menschen. Aber da, um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, das war dann auch die Rolle, in der ich immer blieb. Also ich habe diese Rolle nie gewechselt, auch wenn es zu Momenten kam, ob es jetzt Feuer waren, über die ich berichtete, oder auch mal Überschwemmungen oder enorme Regenfälle. Man hätte ja mal auch mal alles hinschmeißen können und sagen können, so, und ich gehe jetzt mal zu einer humanitären Organisation, also das, mhm, ich pack's
stimmt
nicht mehr.
Stimmt, ja, stimmt.
Ja, aber das war keine Option. Mhm. Also ich glaube, diese Zeugenschaft, so unbefriedigend sie oft war, zu leisten, weil man einfach das Gefühl hat, hey, es braucht jetzt hier jemanden, der anpackt. Und das bin ich nicht. Und ich bin einfach total nutzlos. Aber das immer wieder einzuhalten, das hatte mir dann auch den Anker gegeben, zu wissen, okay, wie geht's weiter? Mhm.
Wahnsinn, ich habe mich kurz mal in deine Lage versetzt, was eh schon fast unmöglich ist, sich das in Gedanken vorzustellen und tatsächlich diese Distanz dann doch zu wahren zwischen ich helfe jetzt mit, ich packe jetzt an, ich kümmere mich drum und den Fokus aber gleichzeitig nicht zu verlassen auf die eigene Recherchearbeit. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor.
Ja und nein, weil du gibst natürlich auch ein falsches Signal. Wenn du dann anpackst und Leute dir erzählen als Unterstützerin, würden sie vielleicht anders erzählen, als wenn... Mhm. Ne, also in mir als jetzt in der freundschaftlichen Rolle, in die man natürlich auch oft rutscht. Ja, man bleibt ja jetzt nicht einfach nur wie so ein starres, ein starrer Mensch, der dann da durchläuft. Aber es ist schon auch wichtig, ne, dass nochmal genau, dass die Leute selber auch wissen, wen hat man da vor sich. Und dann fällt halt irgendwie der Strom aus oder genau. Und die Leute sagen, ja, aber ich brauche jetzt Hilfe. Und hier, wir sind hier 18.000. Es gibt genau 5 Polizisten, die nicht einschreiten, wenn es eine Schlägerei gibt. Oder es gab ja auch sexualisierte Gewalt. Auch Vergewaltigungen in der Nacht. Und dann kamen die Leute zu mir und haben mir davon berichtet. Ja. Und dann ist das Einzige, was ich machen kann, ist das dann aufzuschreiben. Mhm. Aber das ist dann auch meine Aufgabe, das so zu kommunizieren, dass klar ist, okay, ich kann nicht mehr machen. Ja. Ne? Aber das aufzuschreiben, und das kommt ganz oft, dieses schreibt es auf, dokumentiert es irgendwo, weil wir werden hier nicht gesehen. Ne? Oder es wird immer nur eine Seite von uns gezeigt, nämlich wie wir hier leiden oder wie wir hier den Berg runterrutschen, aber nicht wie wir auch Fußball spielen und den ganzen Laden hier am Laufen halten und hier trotzdem einen Tomatenbaum pflanzen. Und also es ist ja so viel vielschichtiger und komplexer als nur leidvoll. Ne? Es ist ja wahnsinnig viel Humor auch und Kartenspielen und Liebeskummer und über Dinge, die man auch sprechen kann, neben all dem Schrecklichen.
Auch so ein, tatsächlich auch so ein kleiner Alltag, der dann trotzdem da auch herrscht über die Zeit hinweg. Aus diesen Recherchen ist dann dein Buch entstanden, Die Insel. Was denkst du, wieso erklären sich Menschen in so einer Ausnahmesituation wie dort bereit, dir tatsächlich ihre Geschichten zu erzählen?
Ja, ganz viele wollen erzählen. Dieses auf einmal übersehen, nicht auf einmal, aber immer übersehen zu werden, zu Geistern gemacht zu werden, unsichtbar gemacht zu werden, weil dich niemand wirklich will, weil du immer da auch vom Willen der griechischen Behörden abhängst, weil du keine Ansprechpartner hast und doch aber so viel zu erzählen. Und ich glaube, das war ganz oft eine Motivation, zu sagen, ich spreche drüber. Und es gibt aber auch Menschen, die, und das merkt man dann ganz schnell, die sagen, ich will jetzt nicht drüber sprechen und ich bin auch wütend, weil es führt doch zu nichts. Und das, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, aber es, ob jetzt von der New York Times oder BBC und alle kamen hierher, aber die Situation ist immer schlimmer geworden. Mhm. Ja, also da ist natürlich auch viel Frust da und das respektiere ich dann auch, wenn jemand nicht sprechen will, das ist ganz klar. Ne? Aber ich glaube, dadurch, dass ich dann auch vor Ort war, war es sehr einfach. Ich konnte dann an einem Nachmittag zum Beispiel kommen, am Mittwochnachmittag, und schon mal mit jemandem irgendwie eine Packung Keks aufmachen und das Tonband anmachen. Und dann aber merken, okay, am Samstagvormittag war die Person mal laufen oder war irgendwie mal am Meer oder hat mal mit der Familie zu Hause in Eritrea telefoniert und war ganz anders drauf. Und dann merkst du, okay, dann kommst du noch mal ein drittes oder ein viertes Mal. Und du kannst es ja, aber du bist hier nur 4 Kilometer oder 5 Kilometer entfernt und musst nur in den Bus hüpfen und bist da.
Du hast unglaublich viele Geschichten natürlich von den Menschen gehört, die du natürlich auch niedergeschrieben hast. Was denkst du, was zeichnet im Generellen das Leben dieser Menschen auf Lesbos aus?
Eine unglaubliche Widerstandskraft. Also das ist natürlich auch so, wenn man sich auf die Flucht begibt und dann so weit kommt wie in Lesbos, dann sind das nur die wenigsten, die zum Teil ankommen. Ich habe auch Menschen mit Behinderung gesehen, die in Rollstühlen ankamen, die ja mit über 80, über 90 zum Teil mit Gehstock natürlich dann auch. Ich habe eine Ankunft gesehen von ganz vielen älteren Menschen, die waren mal auf einem Boot im Norden von der Insel und ich dachte mir, Wahnsinn, wie haben die das geschafft dorthin? Mhm. Ja. Und dann diese Hilfsbereitschaft untereinander, dieses, man kommt an und man hilft sich irgendwie, ne, da so durch. Das war etwas, also die Solidarität, das war ganz groß, eine große Widerstandsfähigkeit und auch dieses, hey, wir sitzen jetzt hier alle in einem Boot, weil vielleicht gab es hier eine Ethnie irgendwie aus Afghanistan, gegen die ich eigentlich früher verfeindet war. Mhm. Und dann haben mir viele gesagt, ja, aber hier habe ich irgendwie gemerkt, hier sehe ich die zum ersten Mal. Die sind ja genauso wie ich. Mhm. Und wir sind alle in dieser blöden Situation. Mhm. Ne? Also das war ganz oft auch so, dass natürlich gab es dadurch enorme Konflikte und ich will das auch nicht runterspielen, ne? Dass es keine gute Idee ist, 20.000 Leute auf einen winzigen Platz, der für 3.000 Leute ausgelegt ist, ja, da eigentlich abzustellen, muss man sagen. Aber trotzdem gab es da ganz viel Kraft und es gab immer auch dieses Ziel, ich will hier raus und ich will es besser machen und es geht weiter. Also das ist etwas, was eigentlich auf Lesbos schon so war. Es gab viel Resignation, es gab sehr viel Trauma, aber es gab auch dieses, wir machen weiter, es geht weiter.
Franziska, im September 2020, mitten in der Corona-Pandemie, gipfelte die Situation in den Brand des Lagers Moria. Du warst damals auch vor Ort. Wie hast du damals die Situation erlebt?
Tatsächlich war ich nicht vor Ort Feuer. Also ich war in Hamburg, saß auf der Couch von einer Freundin von mir und hatte mal eine Woche frei. Es war nämlich ein Wahnsinnsjahr, also was dazu führte, dass es dann tatsächlich brannte. Mhm. Also ich weiß noch, ich bin im Januar war ich im Iran und ich bin dann nach Lesbos gekommen, bin direkt reingelaufen in eine Demonstration von Frauen, die gesagt haben, hey, die hatten alles dabei, die hatten ihre Kleinkinder dabei, die hatten ihre Papiere und ihren Schlafsack zum Teil, weil sie gesagt haben, da hier auf der Straße ist es sicherer als in Moria. Also es fing schon an in diesem Jahr, dass vor allem, das war eben dieser Frauenprotest, die gesagt haben, hey, es muss sich was tun, wir können hier nicht auf der Insel festgehalten werden. Das waren dann diese 20.000 Leute, die zu dem Zeitpunkt da waren. Und dann ging es in einer Spirale weiter, nämlich ja, die türkische Regierung kündigte dann an, die Grenzen zu öffnen. Europa verschlang sich oder die EU in der eigenen Hysterie, dass man nicht wollte, dass zu viele Menschen wieder nach Europa kommen. Also man hatte dann so dieses Echo von 2015 im Kopf und da fing dann auch die Gewalt an zu eskalieren, nämlich dass man Menschen auch schon auf dem Meer, aber auch auf dem Land zurückdrängt, auf Rettungsinseln zum Teil aussetzt, wieder zurückzieht in die Türkei, was höchstvölkerrechtswidrig ist. Aber das war eine Praxis, die gab es schon davor, aber die wurde dann intensiviert, auch 2020 im März, als dann Ursula von der Leyen auch gesagt hat, Griechenland ist das Schutzschild von Europa. Also es wurde härter und das Ganze eskalierte dann natürlich mit der Pandemie, die dann zu Ausgangssperren führte und zu einer Situation, wo dann 20.000 Menschen auf einmal in Moria sich selbst überlassen, ja, in diesem Camp waren und die Grenzen gingen zu und da war dann natürlich Panik da. Mhm. Das führte dann dazu, dass ja zwischen dem 8. und 9. September das Feuer ausbrach und ich war dann am 9. oder 10. September da, weil ich musste auch noch so ein PDF ausfüllen. Ich weiß noch, da konnte man nicht einfach so einreißen. Das war natürlich auch Corona-Zeit und ich war dann 24 Stunden später da.
Okay, meine Frage wäre es nämlich gewesen, wie sich das tatsächlich für dich angefühlt hat, gerade in diesem Moment nicht auf der Insel zu sein, sondern in Hamburg zu sitzen.
Ich habe ganz viele Anrufe damals bekommen aus den verschiedensten Ecken, also wirklich von Freunden, griechischen Freunden, die in der Hafenstadt waren, die gesagt haben, ich glaube es nicht, was hier gerade passiert, bis hin zu aus dem Jugendgefängnis, wo einfach Jugendliche zum Teil auch in der Abschiebehaft waren, die nicht rausgekommen sind, nachts um 3 oder 4, wo das Feuer dann extrem groß wurde und auch immer gefährlicher. Und ich weiß auch, das war das 247. Feuer in der ganzen Zeit von Moria. Also laut investigativen Recherchen, wie zum Beispiel von Forensic Architecture, die das dann später nachvollzogen haben. Und ich habe schon einige Feuer miterlebt, auch in Moria. Und es gab meistens Verletzte und Tote. Und das ist natürlich dann erstmal so ein Panikmoment. Und als ich dann aber dort war, glühte es noch. Also die einzelnen Olivenbäume haben einfach noch, standen noch im Feuer tatsächlich. Es gab dann auch es gab immer wieder Feuer, die dann angefacht wurden, auch durch den Wind. Und ich habe dann erstmal, ehrlich gesagt, nicht berichtet. Ich glaube, die ersten paar Stunden und habe einfach nur Leute gesucht.
Okay.
Ich weiß noch, ich saß am Flughafen und es waren wie ein Klassentreffen der Medienlandschaft, der internationalen, die auch zum Teil schon 2015 da waren. Mhm. Also wirklich von Amerika bis Kanada bis türkische TV-Sender, alles ARD, alle waren da und dadurch waren ja die News gecovert sozusagen. Es kam da nicht auf mich drauf an, dass ich da jetzt auch noch rumrenne. Mhm. Ich habe dann zwar auch für die Zeit berichtet, aber genau, so mit Zeitabständen und ja.
Mhm. Franziska, jetzt habe ich die Tage mir mal gedacht, es ist sehr ruhig geworden tatsächlich um Moria. Es scheint so, als gäbe es die Probleme da vor Ort nicht mehr. Hat sich der Lärm einfach nur in sogenannte Räume der Verborgenheit verlagert oder woran liegt es, dass man gerade so gar nichts mehr davon hört?
Ja, ich finde den Ausdruck sehr schön eigentlich, diese Räume der Verborgenheit, die sich dann auftaten nach diesem Feuer. Das wurde dann immer mehr so geregelt, dass man eben von einem Zustand der absoluten Eskalation und auch dieses etablierten Ausnahmezustands, der es ja war in Moria, dass man da dahin rutschte in der Architektur der Sicherheit, dass man sagte, okay, wir haben das jetzt hier im Griff, wir müssen jetzt den Schalter umlegen, wir können das jetzt nicht mehr rechtfertigen. Und dann hat die EU-Kommission zusammengearbeitet mit der griechischen Regierung und hat vermeintlich fünf neue, jetzt im Moment stehen 4 neue Hochsicherheitslager in Griechenland aufgebaut oder auf den griechischen Inseln. Also es gibt ja nicht nur Lesbos, es gibt auch Samos und Chios und Kos und Leros. Und das sind die Ägäischen Inseln, die alle, auf denen allen sehr viele Menschen immer wieder ankamen.
Und sind das, darf ich kurz fragen, sind das diese Close Control Access
Center? Das sind die Close Center, ne? Ja. Control
genau.
Access Center,
ja. Mhm.
Genau.
Okay. Mhm.
Und das ist ja Ausdruck auch der griechischen Behörden, die das so dann nannten. Also da ist ja auch schon so eine gewisse Schizophrenie im Titel, muss ich sagen, weil also es ist irgendwie geschlossen, geöffnet.
Zentren, ja. Kontrolliert.
Also wann ist es offen, wann ist es geschlossen? Das war natürlich auch, um das offen zu lassen, um das jederzeit zumachen zu können. Und das ist dann was wir auch im Nachgang dann erlebten, ja, mhm. dass wir also ein viel weniger an die Menschen ran konnten. Ich konnte dann niemanden mehr suchen. Ich war dann meistens mit Polizeibegleitung unterwegs, auch auf geführten Pressetouren, meistens dann 20, 25 Minuten auf dem Gelände. Und es wurde zunehmend schwerer auch zu berichten, einfach weil auch keine Zeugenschaft mehr gewünscht war. Mhm. Und heute sind wir an einem Punkt, also ich fahre in 2 Tagen wieder nach Lesbos und habe jetzt gerade heute Morgen auch mit einer Freundin kurz gesprochen auf der Insel, die gesagt hat, Franzi, wir haben jetzt wieder 100 Ankünfte am Tag, so im Durchschnitt. Ja, es kommen wieder mehr Leute an. Die Kapazität ist drüber, aber bei 3000 Leuten ist es natürlich kein Vergleich zu dem, was davor da war, bei 18.000 oder 20.000 Menschen. Aber trotzdem ist es so, dass sich die Problemlage immer wieder verschiebt. Ja, also wir haben jetzt wirklich eine Situation, wo sich vor allem auch, ich sag mal, die bürokratische Gewalt oder die Gewalt, die wir dann auch in Moria gesehen haben, durch die Strukturen, durch diese Architektur der Verwahrlosung, die hat sich jetzt verschoben auf hin zu immer gewalttätigeren Formen, ja, des Zurückhaltens von Menschen, die von der Türkei aus geflüchtet sind, weswegen sich auch die Fluchtrouten verändern. Mhm. Und jetzt mehr Menschen zum Beispiel auf Kos ankommen oder in Rhodos oder auch in Italien. Mhm. Viel längere Wege auf sich nehmen, einfach weil es zum Teil so gefährlich geworden ist, durch diese sogenannten Pushbacks durchzukommen. Mhm. Weil es einfach lebensgefährlicher wurde in den letzten Jahren, überhaupt noch die Inseln zu erreichen. Mhm. Trotzdem kommen Leute an und auch die Praktiken verändern sich immer wieder. Ne? Also wenn wir hören, okay, es gab Pushbacks, wo Menschen einfach noch auf dem Land zusammengetrieben wurden und dann wieder auf Rettungsinseln ausgesetzt und von der griechischen Küstenwache zurück auf türkisches Gebiet gebracht wurden, dann kann sich das in der nächsten Woche schon wieder ändern. Das ist aber etwas, was wir nicht nur aus Griechenland mitbekommen, sondern ich war jetzt auch vor 3 Wochen zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze. Ich war dieses Jahr in Bulgarien an der Grenze auch zwischen Türkei und Griechenland. Und das sind Praktiken, die wir eigentlich entlang aller europäischen Außengrenzen mitbekommen.
Mhm. Was denkst du, inwiefern hat sich durch deine Recherchen an den EU-Außengrenzen vielleicht dein eigener Blick auf die Europäische Union verändert?
Also ich glaube, er war noch nie so ganz verstellt, dass ich mir dachte, okay, läuft alles richtig gut. Also ich glaube, das war mir schon relativ früh klar, aber dass so ein Verlust der Rechtsstaatlichkeit in Kauf genommen wird, um ja eine vermeintliche Sicherheit zu simulieren, um Wahlen zu gewinnen, um eine Politik durchzusetzen, die ganz wenig mit der Realität zu tun hat, das ist dann doch erschütternd gewesen, war schon ein tiefer Einschnitt. Also auch zu wissen, dass die Berichterstattung, da habe ich mir, glaube ich, nie was vorgemacht, dass es jetzt groß etwas verändert, aber dass diese Dokumentation an sich, und das ist ja nicht nur jetzt durch meine Berichte, im Gegenteil, das sind ja Menschenrechtsorganisationen, das ist die UN, das sind ganz viele Berichterstattungskörper, die da zusammenwirken, dass sie einfach so zur Seite gewischt werden. Mhm. Dass es so eine große Impunität gibt, dass die Menschen, die das veranlassen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm. Das ist etwas, was mich bis heute tief erschüttert und was auch enorme Folgen für die Demokratie in Europa hat. Mhm. Weil das, was an den Rändern passiert, strahlt auch noch innen aus.
Mhm. Was lässt dich persönlich die Hoffnung nicht aufgeben, dass es besser werden könnte in Zukunft?
Das, was es, glaube ich, immer schon war, die Menschen, die weiterhin einfach da sind, wirken, die das miterleben, die sich dem auch zum Teil entgegenstellen, ja, die einfach sagen, das passiert nicht so in meinem Namen, ja, oder ich schaue eben nicht weg. Das ist extrem wichtig und das ist etwas, was ich immer wieder, egal wo ich bin, sehe und was mir Mut gibt.
Mhm. Ja. Ja, und ich würde sagen, auch Menschen wie du, die uns, die daheim sitzen und eben nicht vor Ort sind und das hautnah miterleben können, quasi auch den Horizont öffnest, quasi das Fenster aufmachst mit dem Blick nach draußen, damit man auch mitbekommt, was da draußen in der Welt sich so tut und sich so abspielt. Eine letzte Frage, Franziska, haben wir am Ende dieser Sendung, heute auch an dich, und zwar die Frage, was für dich persönlich Glück bedeutet.
Oh, das ist immer dann so eine große Frage, dass ich sie gar nicht beantworten will,
weil das
ist
so viel. Ja.
Ich glaube, es sind die ganz kleinen Dinge. Für mich ist es, und so, vielleicht so banal, wie es klingt, aber ist das Zusammensitzen mit Freunden. Und ist das Musik hören und ist das in Bewegung sein, ist das auf den Berg hochklettern und essen auch ganz, ganz stark. Aber Glück für mich kommt eigentlich am Tag schon ein paar Mal um die Ecke. Also und das ist vor allem in diesen kleinen Momenten.
Bewusst um die Ecke vor allem?
Ja, manchmal ist man ja auch so ganz überrascht. Ja. Ich glaube, sie kommt eher unbewusst. Mhm. Und dann denkt man sich auf einmal, boah, schön, oder?
Sehr schön. Franziska Grillmeier, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hey, ja. Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Hoffentlich auch in Zukunft mit ganz vielen spannenden Einsichten von überall auf der Welt. Du bist sehr gerne auf Reisen und das ist tatsächlich auch das Schöne, dass du es in deinem Job so unfassbar gut ausleben kannst, wie wahrscheinlich nirgendwo anders. Und ich bin sehr gespannt, was in Zukunft noch alles kommt.
Ja, ich auch. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.